Okay. Oh Gott, das ist aufregend, wenn man den Opener macht, ne? Ich weiß nicht, ob ich das gut kann. Okay. Also, hi all you cool kids and ketten.
Und das bleibt genauso drin, Paul. Genauso.
Kann es nicht mit einem Schmunzeln. Hi, all you cool cats and kittens. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das ist so ein bisschen aus der Anfangszeit der. Aus der. Nein, ich musste heute daran denken, weil das ist so ein bisschen aus der Anfangszeit der Pandemie, als wir noch so die Hoffnung hatten, dass so Tigerfreunde uns da durchbringen, bis wir halt festgestellt haben, dass das monatelang geht und so viele Folgen hat Tiger King nicht. Warum ist mir das heute eingefallen? Weil ich heute wirklich. Ja, also entweder ist es der Kongress oder der Podcast, aber so mein Kopf brummt und ich bin echt so ein bisschen happy, so angefüllt mit so Insights und Ideen und Dingen, mit denen ich über euch reden will. Und das habe ich lange nicht mehr gehabt, was so soziologisches Denken und Arbeiten angeht. Und das ist so, ich fühle mich so ein bisschen wie auf einen der, ja, auf dem letzten Kongress hatte ich dieses Feeling nicht so. Und das ist ja auch immer was, was man diskutiert, so, ne, stellt sich das Feeling der alten Kongresse ein, ist die Atmosphäre da? Und irgendwie ist es das so. Es hat jetzt zwar noch keiner die argumentativen Klappmesser rausgeholt, aber es ist irgendwie viel passiert. Und deswegen ist es auch schön, dass wir drüber reden. Und ich merke so ein bisschen, vielleicht ist das die Motivation, die auch ein YouTuber braucht, der zwei Zuschauer hat nur. Aber wir haben ja Gott sei Dank mehr. Und stellen uns nicht vor, weil der Autor sowieso tot ist. Und das viel zu professionell wäre.
Ja, hallo Paul, hallo ihr anderen. Ich sag mal hallo, hallo, schönen Abend und vielleicht sogar schon wieder gute Nacht, weil es ist jetzt schon wieder nach 9 und ich freue mich auch ganz doll drauf, mit euch zu quatschen. Und zumindest René und Paul haben Hausaufgaben gemacht. Also wir dürfen gespannt sein, was wir da heute zu hören bekommen. Und zumindest ich sitze bei einem offenen Bier und einer Zigarette da. Vielleicht schließt ihr euch auch noch mit ein bisschen. Oh ja, Paul hat Tee.
Das gibt jetzt wieder Ärger, da sind wir nicht jugendfrei, die ganzen kleinen Soziologie-Kinder dürfen nicht zuhören, weil du jetzt hier wieder Drogen verherrlichst.
Es ist ja auch so ein bisschen die Kongress-After-Hour, ne? Also ich meine, das wahrscheinlich, also für uns ist jetzt halt eben Abend und ich meine, ich vermute mal, dass wenn das dann heute Nacht irgendwann bei Spotify reingestellt wird, dass das dann die Leute morgen zum Frühstück hört. Also wir
Zeitlosigkeit, wie
können
der
uns halt
ganze
überlegen,
Kongress.
ob wir jetzt hier quasi den Abend zelebrieren oder hier quasi das Guten Morgen-Programm machen.
Ja, aber ich glaube, vielleicht steigen wir einfach mit der Abendveranstaltung auch ein, wenn du den Abend schon nennst, oder? Wollen wir ein bisschen durchgehen? Was denkt ihr denn über die Eröffnungsveranstaltung?
Wir haben uns nicht gesehen, ne? Also
Gott, das
ich hatte
stimmt.
ja in der Folge gemeint, so wir sehen uns heute Abend, um dann festzustellen, das war auf gar keinen Fall der Fall. Und das war tatsächlich, das war's, ne? Also, dass man da sitzt und guckt und sein Privatfernsehen
Die
bekommt,
Webinare sind
aber man nicht
undankbar, ne?
weiß,
Also es
wer vor
wurde
den
jetzt
anderen
schon, glaube ich,
Bildschirmen
bei
sitzt und wie
Knorzettina so ein
viele.
bisschen verbessert, dass es einen Chat gab. So, also auch das nicht, ne? Dadurch hatte man so, ja, es waren so sieben Leute, da man am Anfang auch nicht wusste, wer was sagt, hatte man so das Gefühl, das sind so sieben repräsentable Soziologinnen und Soziologenköpfe, so als wie Pappaufsteller im Stadion, die dann da zugucken. Und das hat sich dann erst so peu à peu so ein bisschen aufgelöst, wer da wofür gut ist. Aber es hat natürlich, ne, man hat gemerkt, der Raumklang fehlte natürlich irgendwie, ne? Also jeder saß da irgendwie zu Hause, wie wir ja auch, irgendwie vor seinem Laptop-Mikro. Und das war schon, das konterkarierte dann so ein bisschen auch, sag ich mal, mit dem teilweise festlichen Outfits, die da zu sehen waren. Das ist man in Zoom-Sessions ja gar nicht mehr gewohnt, so viel Festlichkeit.
Ja, wo ich mal sagen muss, dass Themen, die wir in unserer ersten Sitzung besprochen haben, ja hier eins zu eins sich erfüllt haben. Also einerseits das Bedürfnis nach Geselligkeit. Es sprießen ja die Kommunikationskanäle gerade aus dem Boden, der Discord-Server, Twitter ging es ab, ich weiß nicht, das habe ich schon dafür aufgegeben zu verfolgen. Leute WhatsAppen oder haben ihre kleinen
Signal.
Signalgruppen. Also mittlerweile ist es
E-Mail
von
und
einer
SMS
Aber manchmal ruft einer
vergessen.
an. Und
Parallel läuft gerade auch.
Telegram ist nicht hier.
Parallel läuft sogar eine Spielerunde.
Es ist schon auch wieder so eine Multi-Optionalität, ne, die so eine Überforderung hat. Also ich merke es auch so. Ich habe irgendwie so zwei WhatsApp-Gruppen, eine Signal-Gruppe, den Discord, irgendwie Twitter finde ich dann doch auch spannend. Aber das ist dann auch wieder schon, sag ich mal, ein bisschen das erschöpft auch, ne? Also ich war nach dem Tag gestern, also nach dem Dienstag, ich war fertig so. Also ich glaube, fertiger als sonst.
Also der gestrige Tag, also ich fand tatsächlich, der gestrige Tag war echt heftig. Also auch von der gesamten Länge her. Also das ist mir heute auch nochmal so ein bisschen aufgefallen. Also ich kriege diese erste Session morgens, die ersten 3 Stunden kriege ich einigermaßen gut hin. Also da bin ich dann irgendwie auch noch aufnahmefähig. Dann gibt es dann halt irgendwann diese kurze Pause von einer halben Stunde. Also ich schaffe es dann tatsächlich, also ich muss dann irgendwie auch mal raus. Ich kann nicht die ganze Zeit dann irgendwie vorm Rechner sitzen und mein Körper und mein Leib quasi nur auf dieses Ding gerichtet haben. Dann komme ich nach der halben Stunde Pause wieder und dann geht es ja mit der nächsten 3-Stunden-Session weiter. Und da merke ich dann tatsächlich irgendwann im Laufe des Nachmittags gewisse Verschleißerscheinungen, körperlicher und kognitiver Art. Was ich aber auch noch sagen wollte, tatsächlich hier, wir hatten, also neben diesen ganzen Kommunikationskanälen, wir hatten ja heute auch einen Vortrag gehabt, 2 Kolleginnen und ich, Severin und Vivian. Und wir haben uns heute getroffen dafür in der TU. Also wir haben in einem Raum gesessen und dann an jeweils unterschiedlichen Rechnern diesen Vortrag gehalten. Und das war tatsächlich, hat mir das erste Mal doch auch wieder nochmal so ein anderes oder so ein klassisches Konferenzfeeling gegeben, weil es dann diese kurzen Absprachen gab. Der Ton war aus, die konnten es nochmal schnell abstimmen. Das hatte nochmal so einen ganz anderen Reiz gehabt, neben natürlich den ganzen anderen Gruppen, die wir hier haben. Ja.
Das war übrigens sehr witzig. Ich habe mir euren Vortrag angehört und auch angeschaut und es war sehr schön zu sehen, dass ihr miteinander redet und man sieht auch, wie ihr sozusagen Redezüge, wie die sich abgewechselt haben, aber ohne zu wissen, worum es ging. Das war eine sehr witzige Perspektive als Teilnehmerin. Das war charmant.
Aber bleiben wir vielleicht ein bisschen bei den Inhalten, was wir gesehen haben, nochmal besprechen im zweiten Teil noch so ein bisschen das Meta. Ich würde mal ganz gerne so ein paar Veranstaltungen durchgehen. Also die Eröffnung, ich meine, gut, da ist man sehr stark bei dem Meta, weil das waren ja eher programmatische Statements. Den habe ich jetzt nicht verstanden.
Nein, weil du versucht hast, das auf die Inhalte zurückzulenken und dann bei der Eröffnungsveranstaltung nicht drumherum kommst, auf die Metaebene zu wechseln.
Nein, aber ich wollte sagen, ja, es ist ja gewissermaßen ein Inhalt, dass bei der Eröffnungsveranstaltung, also ich erinnere mich an alte DGS-Kongresse, wo bei der Eröffnungsveranstaltung dann Vortrag von Jan-Philipp Brehmsma war oder ähnliches. Und so der große inhaltliche Vortrag, also es gab der Vorsitzende der DGS, der so ein, aber das war ja auch was Programmatisches und nochmal den Kongress und so ein paar aktuelle Probleme aufreißendes, aber es war nicht so der, ich gebe jetzt nochmal einen Input-Vortrag und da auch Gauck, wie erwartet, ja gefehlt hat, war das jetzt auch eine recht kurze Einführungsveranstaltung.
Also die Eröffnung war ja auch viel Meta, ne? Also das Spannende waren ja auch, sag ich mal, noch diese ganz klassischen, eigentlich fast Hinterbühnen-Einblicke, die da auf einmal vorne sind. Ne? Also einerseits der Kommentar am Ende, dass es sozusagen gespenstisch war, oder auch die Hoffnung, dass es der erste und letzte Kongress dieser Art ist. Ich meine, das spricht ja schon viel. Aber natürlich auch am Ende, wo dann jemand sagt, er geht jetzt noch zum Sport, ne? Und irgendwie noch nicht ganz klar ist, dass es vorbei ist. Wobei inhaltlich fand ich auch interessant, das ist irgendwie, hat sie mich noch so ein bisschen verfolgt, weil ich daran gar nicht gedacht habe. Es gibt ja gerade diesen aktuellen Plagiatsfall, ne? Wo es dann auch darum ging, ist der geeignet, um sozusagen diesen aktuellen Wurf, den die Soziologie hat, ne, dass sie ein bisschen gefragt ist gerade so, ne? Wobei auch die Frage ist, ob nicht überhaupt Wissenschaften gerade mehr gefragt werden. Ob der nicht dadurch sozusagen bedroht ist, also das wurde dann verneint, aber da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht und fand das irgendwie auch sehr spannend. Wobei ich mich auch gefragt habe bei diesem, wir freuen uns so sehr, dass die Soziologie mehr gefragt wird, und ich frage mich dann, aber haben wir auf die Fragen, die uns gestellt werden, auch wirklich schon gute Antworten, oder sind das natürlich auch alles sehr viel, sage ich mal so, hemdsärmelige Dinge, weil wir ja alle gerade auch, ne, so schnell darauf reagieren müssen und deswegen vielleicht auch erstmal noch so ein bisschen rumstochern, ja, was da eigentlich ist, ja. Wobei es natürlich auch andere gibt, die dann schon gleich Post-Corona-Gesellschaften ausrufen. Das finde ich dann schon so ein bisschen, das zielt dann schon vielleicht über das Ziel hinaus.
Das ist nicht für den Kongress, das ist eigentlich eher allgemein, auf was du verweist, aber die Frage, also im Prinzip kam ja jetzt pro Corona nochmal jeder mit der These, die er vorher schon hatte, oder jeder mit der These, die sie vorher schon hatte, um die Ecke. Ja, also kann man sich jetzt Feuilleton-Soziologinnen, Soziologen oder auch andere beliebiger Couleur aussuchen und dann wurde das Thema halt meistens dann nochmal auf Corona gedreht. Das wäre jetzt mal so ein bisschen die böse Diagnose. Und da gab es ja auch durchaus Leute, auch bei Twitter, prominente Leute, die da das ziemlich stark kritisiert haben. Ja? Und dann brach da nochmal so ein kleiner Streit hervor. Ja? Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine Antwort drauf. Ja? Also es gibt Antworten, aber die wussten wir vorher eigentlich schon.
Ja, und ich meine, wenn es Post-Corona wäre, dann müssten ja die Antworten andere sein, ne? Also, wenn es da wirklich einen Shift gäbe. Maybe. Wobei, da können wir vielleicht später noch drauf. Ich war heute in einer Ad-Hoc-Gruppe, wo ich einen sehr schönen Vortrag zu Corona auch und Masken von Ruth Eyers gehört habe. Das war die Ad-Hoc-Gruppe zu Simmel und Stadt. Und das fand ich zum Beispiel, das fand ich cool. Also, am schönsten fand ich eigentlich, also den Vortrag fand ich super, aber ich fand dann sehr schön auch von Julian Müller so eine Bemerkung, ne? Weil da ging es ja auch so ein bisschen um die Aktualität von Simmel, wo er dann irgendwie gesagt hat, der Hut galt sozusagen irgendwie zum Schutz des Inneren oder überhaupt, ne, so Verhüllungen vielleicht eher zum Schutz des Inneren, des Selbst, und die Maske dient aber eigentlich eher zu diesem Schutz vor außen. Das fand ich irgendwie eine witzige kleine Beobachtung.
Also zu der Session, ich war da auch und ich fand den Vortrag von Ruth wirklich schön, aber vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu nah dran. Also wir haben ja auch, du bist ja auch dabei, ein Projekt, wo wir das Social Distancing untersuchen. Also das waren auch viele, also Ruth ist ja auch mitten im Forschungsprozess und hat da sozusagen den Stand nochmal mit Simmel aufgearbeitet. Vieles davon ist, glaube ich, auch das, was man so als Interaktionssoziologe, auch schon so, ich sage jetzt mal, auf den Institutsfluren, naja, oder auf den virtuellen Institutsfluren häufig mal diskutiert hat.
Aber ich fand schon diese Überlegung, auch, sage ich mal, ältere Konzepte, also gerade dieses Konzept der Blasiertheit aus dem großstädtischen Raum, wo ich noch ein bisschen drüber nachdenken muss, ne? Aber das ist erstmal sowas, ich mag manchmal ein bisschen so, ja, wie nennt man das, beim Plattensammeln heißt das so Crate-Digging, ne? Also wenn man nochmal so ein bisschen ältere, verschüttete Konzepte, eine coole Platte sozusagen findet, ne, die man dann nochmal auflegen kann und die klingt dann einfach anders, wenn man sie sozusagen
ja,
jetzt...
Ja, aber die Frage wäre jetzt, ist jetzt Simmel, also in welcher Kategorie des Crate-Diggings ist Simmel? Ist Simmel jetzt, wenn man im Jahr 2020 nochmal die Beatles entdeckt? Naja, die Beatles ist das vielleicht nicht, aber welcher Musiker wäre jetzt Simmel beim Crate-Digging?
Simmel ist The Kinks. Simmel ist The Kinks. Die sind zwar auch schon bekannt, aber ich finde auch, dass The Kinks viel zu unter betrachtet sind gegenüber irgendwie Stones und Beatles. Kannst ja alles in die Tonne werfen.
Sind die Klassiker der Soziologie, nicht die klassische Musik? So, weil wenn ihr über Popmusik und Next Generation Shit redet, dann sind das doch
vielleicht... Weil das ist so ein bisschen aus der Anfangszeit der Pandemie, als wir noch so die Hoffnung hatten.
Was ich fragen wollte, ist so, ihr müsstet, glaube ich, ein bisschen mehr Kontext erzählen, weil ich war nicht in dieser Ad-Hoc-Gruppe und das wäre irgendwie ganz cool, wenn ihr das irgendwie so ein bisschen einbetten könntet, weil sonst ist es gar nicht so leicht, euch zu folgen.
Nein, es war einfach eine Ad-Hoc-Gruppe zur Aktualität von Simmel und eben sozusagen der Großstadt im Großen und Ganzen. Und da ging es eigentlich um auch... sozusagen gar nicht so sehr um Corona, sondern eben wie so oft schleicht sich das dann sozusagen in die Vorträge ein, ähnlich wie Digitalisierung oder andere Themen, die dann in den Sektions- und Ad-Hoc-Gruppen sozusagen irgendwie vorkommen. Und das war einfach eine schöne Idee sozusagen. Also ich glaube, spannend ist dann eher zu gucken, wenn dann der Tagungsband rauskommt, worauf ich mich ja auch immer freue, wo man das dann einfach nochmal weiter nachlesen kann. Und eigentlich ging es mir nur um diese Hut-Analogie. Also ich mag manchmal so kleine Insights, ne? Also um vielleicht noch was anderes zu geben, was ich wirklich so einen kleinen Insight fand, den ich spannend fand. Und außerdem, sag ich mal, vielleicht für mich überraschend, sozusagen aus einer Quanti-Ecke im Plenum 8.
Welches heute, war das nochmal? Welches
Thema? Sozusagen, also am Mittwoch früh, die Vermessung der ökologischen Krise. Es war ja, sag ich mal, mengentechnisch, ne, darüber kann man ja auch reden, hat ja dieses andere Plenum irgendwie herbe gerockt. Die hatten ja irgendwie 700 Leute, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ging ja sogar noch über die Eröffnungsveranstaltung hinaus. Also dieses andere Plenum, da muss wirklich on fire gewesen sein.
Das andere Plenum war...
Ich glaube, Protest und... Nein.
So Theorie und Affekt.
Da waren genau. Aber nicht 700 Leute.
Affekt, also, Empörung.
Affekt, Empörung, Wut, genau.
Also da irgendwo auf Twitter habe ich gelesen, es war irgendwie... Es war mega. Müsste man nochmal einer nachgucken. Aber vielleicht nur kurz zu dem Insight, bevor wir zu dem anderen Plenum kommen. Da fand ich schön, da hat halt Andreas Diekmann so ein bisschen vorgetragen, also eher so eine quantitative Studie, wo ich manchmal so ein bisschen nicht so viel mit anfangen zu fangen weiß. Und da ging es so ein bisschen um so eine These, also vor allem was so Lärmbelästigung, Smog und solche Sachen angeht, schaffen es quasi die Reichen sozusagen, sich dem zu entziehen, ja, indem sie quasi dort wohnen, wo es eben nicht so laut, nicht so stressig ist. Und der erste interessante Befund war irgendwie so, nee, ist irgendwie nicht so. Da hat er das mit Beck irgendwie so bezogen, ne? Also quasi, wie war das? Not ist individuell, Smog ist demokratisch und so ist irgendwie auch Umweltbelastung was Demokratisches. Es trifft halt alle. Aber, und das fand ich irgendwie dann cool, weil ich nie darüber so richtig nachgedacht habe, hat er gezeigt, es gibt einen Effekt und zwar ist das Schlafzimmer, was man hat, nach vorne raus oder nach hinten raus? Ja, weil wenn man das Schlafzimmer nach hinten raus hat, dann ist sozusagen dieser Ärger durch die Lärmbelästigung geringer. Und das wiederum ist mit Einkommen verbunden, weil in größeren Wohnungen kannst du dich halt entscheiden, wo liegt das, ja? Oder du hast halt Geld für Doppelglasfenster oder du hast halt eh so eine coole Hinterhofwohnung oder so. Und das fand ich irgendwie so einen kleinen Insight, so dieses, der soziale Status anhand der Lage des Schlafzimmers und daraus resultierenden Lärmschutzes. Das war irgendwie so ein kleiner, pfiffiger Insight, der begleitet mich, glaube ich, noch. Wenn ich in eure Wohnung gucke, werde ich gucken, wo eure Schlafzimmer liegen. Da auch.
Also wenn
beim nächsten Wohnungskauf
ging, also das war das Parallelplenum, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das war heute früh von 10 bis 13 Uhr und da war so, dass es so um die 300 Teilnehmende gab und dann hat Jasmin das, also wenn ich das jetzt richtig mache, Jasmin Siri moderiert und sie hatte dann am Ende zusammengefasst, wie viele sich zeitweise eingeloggt hatten, wie viele verschiedene Leute und das waren irgendwas um die 500, aber gleichzeitig waren es ungefähr 300. Was aber übrigens interessant war, dass das gar nicht, also es hatte trotzdem eine gemütliche Atmosphäre und was in dieser Veranstaltung sehr gut und cool funktioniert hat, ist, dass die den Chat verwendet haben und dass im Chat eine Teilnehmendebatte entstanden ist, sodass es wirklich eine sehr, also eine Debatte gab, an der wirklich relativ viele teilgenommen haben und eine interessante Diskussionskultur. Und das ist interessant, weil wenn du gerade auf diese Masse, also an Teilnehmenden ansprichst, ist da trotzdem eine sehr lebhafte Diskussion, ein Gespräch entstanden. Endet da.
Also ich muss mich heute wahrscheinlich so ein bisschen von euch aufklären lassen, weil ich jetzt halt tatsächlich bedingt dadurch, dass ich, wie gesagt, heute Mittag da diesen Vortrag halten musste, heute Vormittag es nicht geschafft habe, noch in irgendeine Plenumssitzung zu gehen. Und dementsprechend bin ich heute ein bisschen aufgeschmissen. Also das Einzige, wo ich dann natürlich dann schon so beitragen kann, sind die Sitzungen von gestern, die natürlich auch sehr spannend gewesen sind. Und tatsächlich würde ich da vielleicht nochmal so auf diese, ja, auf die Schuldebatte oder auf diese Schulsession hinauslaufen lassen. Ich glaube, da seid ihr auch alle drin gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
Das und heißt, gestern
war das.
Aber es gab einen ganz strategischen Grund dafür, Theresa.
Verdammt, Axt.
Ich hatte die Annahme, und da ging ich auch richtig,
ganz dass große
Vorträge
nicht
aufgezeichnet also werden. Das ist ja bei Vorträgen meistens so. Und dass man eine Diskussion nicht ganz sicher aufgezeichnet bekommt. Deswegen habe ich mich gezielt gegen den Vortrag entschieden. Der ist jetzt auch aufgezeichnet, der wird aber erst veröffentlicht, sobald sich ein Aufsatz dazu auch veröffentlicht hat. Das kann also noch ein bisschen dauern.
Das finde ich, ganz kurz, ich war bei Eva Illusch und ich finde es schade, dass ihr nicht da wart, weil ich wollte euch fragen, weil es mir leider nicht möglich war zuvor. Ich war da und es gab, also entweder lag es an meiner Verbindung, aber es gab auf jeden Fall für mich Verbindungsschwierigkeiten. Also Eva Illusch war teilweise weg oder nicht zu hören und dann ging es ihr leider nicht gut und wir hatten keine Präsentationsfolien und ich bin nicht reingekommen, worum es geht. Und das fand ich tatsächlich sehr schade und ich habe eigentlich gehofft, dass ihr mir ein bisschen erzählt, worum es denn
Theresa,
geht.
Aber Theresa, worum ging es denn?
Ja, nee, weiß ich nicht. Also das ist tatsächlich, ich werde mich jetzt auch hier nicht in die Nesseln setzen und zu versuchen zu rekonstruieren, worum es ging, weil ich bis zum Schluss auch nicht, also wir haben auch keinen Titel, ne, für die Präsentation gehabt und leider war ich da außen vor, um da mit dem Geist wirklich folgen zu können. Und es tut mir leid, ihr müsst euch jetzt hier Aufzeichnung anhören und mir dann ein Resümee geben, bitte.
Das ist wieder bei dem Metathema.
Das ist am Ende,
aber das kennen wir auch von anderen Konferenzen. Das ist ja so ein bisschen die Selbstoffenbarung, dass man nicht verstanden hat, um was es in dem Vortrag ging. Jetzt ist die Frage, ist der Vortrag schuld oder ist man als Zuhörender zu unaufmerksam, zu doof, die Technik war zu schlecht. Also
Ja, oder also, sind oder sind die Umstände
nach einem
schuld?
Vortrag, das ist ja auch den der gehalten wird zu keine Ahnung einem berühmten Professor, den ihr dann auch danach auf dem Gang trefft, gehen und sagen, ah, der Vortrag von Ihrem Kollegen von, ich habe ja gar nicht verstanden, worum es da ging. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es jetzt in diesem Vortrag von Michel Foucault gerade ging. Jetzt mal eine historische Person zu nehmen.
Oder Ihrer Kollegin.
Ja, weil warum man warum muss es eine Professorin kann. Sein?
Ja, nein, aber weil man sich bei der quasi
Vortrag von irgendjemand Phänomen anderen sein
könnte. Ja, also wenn die Person möglicherweise mal darüber entscheidet, ob man eine Stelle kriegt oder auch nicht.
Aber
das meine ich jetzt nicht.
Ja, musst du ja nicht, kannst du ja aber deinen Freunden gegenüber, oder ich glaube, sag ich mal, innerhalb, es gibt ja so Subgruppen, ne? Also vor den eigenen Homies geht das dann schon, weil da so dieses, wir haben alle nicht verstanden, worum es geht, eigentlich wieder einen integrativen Effekt hat. Und ich glaube, den hat jeder irgendwo. Ich würde noch was hinzufügen, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass diese Abendveranstaltungen, ne, sozusagen immer etwas sind, wo man ein bisschen erschöpft ist. Und ich meine, ich habe ja gestern auch noch sozusagen eine Sektionssitzung moderiert und dann noch die Mitgliederversammlung und dann bin ich quasi noch da rein. Und ich meine, ich war jetzt sozusagen nicht bei Eva Ilusch, sondern quasi Schule und Soziologie, wo man denkt, Schule, das schafft man noch. Aber das war dann sozusagen einerseits doch sozusagen etwas erschöpfend. Plus natürlich dann, was, glaube ich, bei einem Kongress nicht passiert, der Alltag, sage ich mal so, das soziale Umfeld, ne, Kinder oder so, kommen dann zunehmend rein und crashen für einen dann auch diese Aufmerksamkeitsspannung, die man da hält. Und ich glaube, das sind so Dinge, die nichts damit zu tun haben, war das kompliziert oder war man selber zu doof, sondern das ist dann einfach der Umstand.
Was für mich in solchen Kontexten immer wichtig ist, ist, also leider kommen wir wieder auf das Gesellige, das ist aber nicht so dramatisch, weil sich das auch auf uns beziehen würde. Ich würde nach so einem Vortrag halt mit anderen Leuten zusammensitzen und quatschen und würde mir ein bisschen Eindruck davon vermitteln lassen, was so das Gerüst war, in dem man sich im Vortrag bewegt hat. Und dann wäre ich in der Lage, verschiedene Fetzen, die ich mitgenommen habe, einzuordnen und einen größeren oder unter einen großen einen Deckmantel zu kriegen. Und genau das hat mir gefehlt. Und das war jetzt so, deswegen wollte ich euch hier eigentlich heute mal fragen, worum es da ging, um das größere Ganze irgendwie in den Blick zu bekommen. Also
vielleicht nochmal inhaltlich.
Aber das bleibt leider aus. So, ne?
Inhaltlich
aber,
zur ja. Schule. Ich bin
however, wir werden es noch
rausgehen. Weil ich weiß nicht mehr genau, wieso. Ach, ich glaube, da saß ich unten vor meiner grünen Blätterwand, wo alle dachten, das ist eine Hanfplantage hier in Amsterdam. Also, nee, ich kam da ein bisschen zu spät. Und also, es ging ja darum, wie Soziologie in der Schule eine Relevanz spielt. Und was ich ganz, also ein bisschen, ja?
Naja, beziehungsweise überhaupt, ob sie, naja, generell, wie man überhaupt auch Soziologie eigentlich in den Schulunterricht überführen kann oder einbauen kann. Weil das ja doch noch ein relativ, ich sag
ja,
mal,
aber was ich
extremst marginal
ist. Das war, dass es da gar nicht mehr darum ging, so, wie setzen wir das
also
jetzt
um? Selbstphilosophie oder dergleichen geht immer noch eher im Schulunterricht.
Die normalerweise kennen. So, wir müssen jetzt mal das Bundesministerium stürmen auf der, und schauen, dass wir da reinkommen. Und dann erst sagt, naja, wir fordern, dass alle Lehramtsstudierenden vielleicht 4 Semester Soziologie studieren haben sollten, weil das ist ja grundlegend und wichtig und so, kann ich ja völlig nachvollziehen. Aber irgendwie war das Fazit dann so, ja, das kriegen wir irgendwie, war das auch zu schwierig und die ganzen guten Soziologinnen und Soziologen gehen ja eh alle, werden von der Forschung weggesaugt. Und, aber vielleicht kann man sie dann motivieren, so kleine Geschnitzel zu Theoriethemen oder so vorzubereiten. Also wenn man dann im Internet so ein bisschen Clips sammeln würde, wo dann erklärt wird, was Herrschaft ist. Das fand ich dann irgendwie schon ziemlich ein Fall von, wir wollen, dass alle 4 Semester Soziologie studiert haben, zu, ja, wir machen mal so ein paar kleine Clips als Forderung.
Wobei ich fand, unabhängig jetzt sozusagen von dem, wie man es dann umsetzt, war ja bei Kaube sozusagen auch zumindest diskutierbare Thesen drin, ne? Also dieses, es soll nicht alltagsnah sein, weil wenn man dann was zu Drogen macht oder so, dann denken die Leute mehr über Drogen als über Soziologie nach. Wobei ich ja sagen würde, ich glaube, gerade die Alltagsnähe ist ja etwas, was den Brückenschlag schaffen kann. Also das fand ich schon, das waren schon diskutable, ne? Also weil es schon diese Idee, weil er darauf abzielte, das fand ich ja gut, ne? Dass er gesagt hat, es geht um das soziologische Bewusstsein und das, um ein soziologisches Denken und nicht um die Gegenstände. Und dann natürlich ist das, sag ich mal, die Rätselaufgabe, ne? Wie bringt man Leuten dieses soziologische Denken bei, wenn es auf das soziologische Denken fokussieren soll? Und da war ja bei ihm so diese Idee, dass das sollte quasi nicht lebensnah sein. Und das ist natürlich was, Was witzig ist, weil wir in der Soziologie mit Public Sociology so eine Idee haben von, hey, alles muss irgendwie verwendbar, anwendbar sein.
Ich, damit habe ich dabei, schon sehr viel aber provoziert. Wichtig und interessant fand, ich weiß gar nicht, ob das genau diskutiert oder ob das überhaupt in der Diskussion vorkam, vielleicht habe ich es übersehen, aber also als konstruktivistischer, sozialkonstruktivistischer, nicht radikal, als konstruktivistischer Soziologe, meine Erfahrung im Studium war ja, dass Soziologie erstmal meine Gewissheiten und den Glauben an Objektivitäten zertrümmert hat. Ja, das kennen wir ja alle. Ne? Also, dass man das, was alltäglich ist, was das fest geglaubt ist, was zertrümmert wird. Ist das nicht kontraproduktiv mit dem Ansatz einer klassischen Schulbildung? Jetzt, ich sage jetzt mal, zumindest bis zu einer gewissen, vielleicht ist eine Kollegstufe anders, aber ist das nicht kontraproduktiv? Weil Schule eigentlich einem ja sonst eher Gewissheiten und die Formel ist so und so weiter vermitteln will.
Darf ich bitte, also nochmal, vielleicht könntet ihr nochmal ein bisschen mehr Kontext geben. Also die erste Frage, die ich hätte, war das denn allgemeiner Konsens und Grundlage der Diskussion, dass Soziologie an der Schule gelehrt werden sollte? Also ist das denn schon, ist das schon entschieden und da ist man geteilter Meinung oder was? Das würde ich jetzt schon interessant finden.
Also es ist ja der Ausschuss Schule und Lehre, der vermutlich sozusagen in der Idee, dass es ein Ausschuss ist, der sich mit Soziologie an der Schule beschäftigt, das natürlich tut in dem Sinne von, geht ja nicht darum, dass sie sagen, als Soziologen und Soziologinnen sind wir der Meinung, dass weniger Soziologie an die Schule sollte.
Ja, aber man könnte ja zum Beispiel fragen, soll Soziologie ein eigenes Fach sein oder sollte Soziologie in verschiedenen Fächern eingebaut werden und da eine ebenfalls soziologische Perspektive vermittelt werden. Weiß ich, in Geografie, was ja zum Beispiel Sinn ergeben würde oder so. Oder geht es wirklich darum, ein eigenes Soziologiefach zu bauen?
Ja, es wurde schon gesagt, dass Soziologie auch andere Disziplinen sozusagen erobern könne. Aber ja, Ajit?
Ich meine, danke. Turn-taking, turn-making ist ja bekanntermaßen extrem schwer. Zwei Sachen dazu. Also zum einen ist es natürlich schon so, dass es Soziologie ja immer wieder auch in Fächerkombinationen ja mit erscheint. Also Sozialwissenschaften ist klassischerweise halt ein breites Portfolio, wo halt soziologische, aber auch ökonomische und politikwissenschaftliche Theorien auf Schulniveau runtergebrochen werden. Und das, was ich, wenn man das jetzt mal so ein bisschen praktikabel denkt, das hat natürlich teilweise auch ein bisschen was Hemdsärmeliges gehabt, als dann so die Frage gestellt wurde, was könnte man denn tun? Also das eine war sozusagen die Alltagsferne, das andere war aber dann auch nochmal so der Rückblick auf, oder der Rückbezug auf Klassiker. Das war kaum interessanterweise auch nochmal so ein, also so interessant war es wahrscheinlich irgendwie nicht, wenn man sich vorstellt, dass er bei der FAZ arbeitet. Aber so auf die Klassiker zu rekurrieren und dann Begriffe zu nehmen, wie halt viele Größe, lesen wir natürlich auch, die Klassiker zu nehmen, wie den Rollenbegriff zum Beispiel oder sowas, ja, und darüber halt irgendwie zu versuchen, den Schülern halt ein gewisses Grundgefühl für soziale Strukturen oder für eine gesellschaftliche Verfasstheit zu liefern. Und das fand ich so im Grundgedanken für so eine Diskussion erstmal ganz gut. Und ich tatsächlich konnte mich halt irgendwie auch daran erinnern, dass wir damals, das habe ich auch beim letzten Mal schon mal gesagt, glaube ich, aber im vorletzten Mal, dass wir so kleine Fetzen von Dahndorfs Homo Soziologicus gelesen hatten. Also natürlich, wie man sich das halt so vorstellen muss in den, wann war das denn noch? Oh mein Gott, ist das lange her. So, ich sag mal, in den Anfängen der 2000er, da hat man noch irgendwie dann so Kopien gemacht und dann hat man das ausgeschnitten, dann nochmal auf DIN A4-Blätter gemacht und dann nochmal kopiert.
Ein bisschen wie ein Erpresserbrief. So.
Ajit erzählt aus seiner Jugend.
Können wir heute anders, ja. Aber das hat tatsächlich insofern ausgereicht und das hat mich so ein bisschen verstört, weil da sagt er halt irgendwie so, man kann halt sozusagen die, also generell hat er gewissermaßen in Frage gestellt und sich dabei immer wieder auf empirische Studien berufen, dass die Stoffvermittlung in der Schule gewissermaßen beschränkt läuft, also dass Stoffe im Grunde eigentlich kaum behalten werden und so weiter und so fort. Und das kann man, also dem kann man ja durchaus zustimmen, aber faktisch ist halt eben so, dass man ja auch nicht weiß, was Leute irgendwann daraus machen. Also das, was ich damals irgendwie in der 11. Klasse oder so gelernt hatte dazu, hatte dann vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre keine Relevanz für mich, aber dann quasi nach dem Abi und den Fragen, was mache ich jetzt und so weiter und so fort, kamen Dinge auf einmal zum Vorschein. Also sozusagen auch diese Kontingenz dieser ganzen Prozesse und Entscheidungen, die man halt irgendwie trifft, ich finde, es ist halt auch im Hinblick auf, was versteht man eigentlich unter Bildung, ja, finde ich total wichtig. Also im Hinblick jetzt vielleicht nicht unbedingt auf das humanistische Ideal, man muss sich vielleicht aber auch trotzdem die Frage stellen, was kann Soziologie dazu beitragen? Also Kompetenzen vermitteln im Hinblick auf
Topics.
Wie werde ich gesellschaftlich kompetentes Mitglied?
Also, keine Ahnung, ich stelle jetzt auch so ganz dramatische Fragen, aber wir nehmen ja in der Soziologie ja auch die Schule und die Schulbildung zum Gegenstand. Da würde ich einfach so weiter überlegen wollen, inwiefern sich... Also Soziologie als Inhalt in der Schule fühlt sich für mich so an, als ob das halt nicht isoliert betrachtet werden kann. Nicht so einfach, wir brauchen jetzt ein soziologisches Fach und was ist da drin? Sondern das steht ja dann genau in diesen Kontexten, die wir ja eben wieder soziologisch zum Reflexionsgegenstand haben. Ich finde super interessant, was da so für ein Horizont aufkommt, wenn man darüber nachdenkt, aber da bleiben so viele Fragen noch.
Ja. Karin Knurze, Tina im Chemieunterricht lesen. Das wäre da was. Oh, aber, Entschuldigung,
das wäre was. Ich, da bin ich dabei.
Ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen, glaube ich, da, wo wir alle waren, und für mich war das ja so ein bisschen auch das Highlight, sozusagen bisher, Plenum 1. Ich fand Hirschauers Vortrag quasi auch, ich meine, jetzt sind wir auch wieder so Big Topic, ne? Also da wurde ja, auch im wahrsten Sinne auch das Rad neu erfunden. Das meine ich aber im positiven Sinne, weil früher hat man ja mal so das Haus der Soziologie gehabt. Ich glaube, das war bei Joas oder sowas. Heute macht das keiner mehr, ne? Früher haben die Leute sich darüber verortet irgendwie. Da gibt es die Methodensäule, die Theoriesäule. Und Hirschauer hatte ja, das fand ich erstmal ziemlich cool. Also vielleicht ist das auch so ein Erwachsenwerden der Debatte zwischen Quali, Quanti, Akademie und was auch immer für Verwerfungslinien gerade irgendwie so am Brodeln sind. Und es war ja irgendwie, fand ich erstmal, ein wirklich sachlicher Vorschlag, irgendwie, ja, Brücken oder, haha, Wortwitz, ein Rad oder Ratschlag sozusagen zu machen. Und
das, kleine Erklärung, er hat eine radförmige Grafik eingeblendet.
Da würde mich interessieren, wie ihr das fand. Und vielleicht kann man das noch dazu sagen, das war sozusagen diese Idee, ne, so eine Art, ja, die Arbeitsteilung der Soziologie und damit vielleicht, sage ich mal, auch Toleranzen aufzubauen, ne, zu sagen, es gibt quasi die analytisch-empirische Soziologie und das soll sie auch sein. Und darunter fässt sich vielleicht eben quantitative Sozialforschung eher und dann gibt es quasi im Gegenzug dann nicht das Quali, sondern eben das empirisch-explorative Sozialforschung und dann sozusagen der dritte große Part, also der dritte Teil des Kuchens oder die, wie viele Radspeiche, weiß ich jetzt nicht mehr genau, sind dann sozusagen die Theorien, sozusagen. Und dann hat er quasi die so Nachbardisziplin der Soziologie in einem zweiten Radkreis drumherum, ne? Da war ich nicht sicher, Ethnologie war dann sozusagen der Theorie eher zugeordnet. Das hätte ich vielleicht eher bei den empirisch-explorativen verortet. Aber das hat so ein bisschen so einen schönen Farbkreis. Also er war jetzt zwar schwarz-weiß, aber finde ich einen sehr schönen Farbkreis ergeben, den ich mir am liebsten ausdrucken und an die Wand hängen würde. Das darf ich so sagen.
Mist, ich habe ihn nicht gespeichert.
Wenn jetzt auf Etsy so die Poster sozusagen dann auftauchen,
auch sehr
dann
wissen Vortrag, wir, woher. Auch mit dem schönen, mit der schönen Beobachtung, die ich eigentlich auch vollkommen teile, mit dem Bonmot, also das Ethnomethodologe oder teils Ethnomethodologe teilt man das ja, dass die interpretative Sozialforschung oder die Ethnographie eigentlich die sozusagen die Realisten sind, wohingegen, weil sie die Realisten, also den stärksten Realismus vertreten, wohingegen die Quantis, die ja immer sagen, sie wären die Realisten sind, eigentlich die am stärksten konstruierten Daten haben, die mit instrumentellen Mitteln hergestellt sind und so weiter und so fort. Ich teile das ja völlig, ne? Aber das fand ich einen schönen Bonmot. Außerdem, das interessant war natürlich, dass die ganze Frage nach der Multiparadigmatizität der Soziologie, dass er die eigentlich ganz schön behandelt hat. Also, dass es eigentlich funktioniert über wechselseitige Anerkennung dessen, was man kann und was man auch nicht kann und welche Stärken man hat und welche Stärken man eben nicht hat und dass es eben in einer wechselseitigen Kenntnis dann auch funktioniert, sozusagen den eigenen Horizont zu kennen und so Kooperation nur funktionieren kann und dass das eben scheitert, weil das ist ja seine Diagnose, die hat er ja über empirische Studien schon seit längerem, darüber, dass es Studienorte in Deutschland gibt, und wir wissen, wer jetzt da gemeint ist, in denen zum Beispiel qualitative Sozialforschung gar nicht vorkommt. Ja, da gibt es ja empirische Studien von Hirschauer und Co. dazu. Ich möchte nur einen kleinen Verweis machen auf den Vortrag, ich glaube, da war keiner von euch, wo ein ähnliches Argument mit der Anerkennung, es verschiebt es ein bisschen, aber ich war am zweiten Tag in einem schönen Panel, wir können gleich nochmal zu dem ersten zurück, aber am zweiten Tag in einem schönen Panel, ich habe den genauen Titel, Moment, der genaue Titel war Wie werden soziologische Theorien gemacht und was folgt daraus für die Praxis der Theoriebildung? Von der Soziologie zur Methodologie soziologischer Theorie, und den fand ich sehr schön, da waren zwei Vorträge. Ich fange mal mit dem zweiten an, weil der eine ähnliche These gewissermaßen hat, für ein bisschen anderen, stärker ans postkoloniale Denken angelehnt, von Julian Goh, der eigentlich ganz ähnlich argumentiert hat, dass es verschiedene Positionen gibt. Also er hat das so aus einer marxistischen Theorie, ja. Karl Marx hat ja die Arbeiter im Blick und deswegen haben die bestimmte Machtbeziehungen entdecken können. Und dann hat er mit dem Modell der Verschiebungen argumentiert und dann kamen feministischen Marxisten zu sagen, die haben dann eben auch aus ihrer Position heraus, haben sie dann auch die häusliche Arbeit sozusagen entdeckt. Das hat dann auch ein Theorieshift. Er hat das auch mit Adam Smith, der sozusagen vor Marx dann schon den Markt entdeckt hat, von Marx, der die Produktion als zentrales Motiv entdeckt hat, und dass die Theorien, die sich nicht widersprechen, sondern einfach unterschiedliche Aspekte beleuchten. Das ist jetzt das ist für uns jetzt eigentlich auch alles nicht so wahnsinnig viel Neues. Das ist Standortgebundenheit des Wissens, das sind wissenssoziologische Basics, bezieht sich jetzt nicht ganz so sehr auf die Paradigmen, aber auf die Verschiebungen innerhalb von Theorien. Und ich denke, dass man da eine ganz schöne Parallele ziehen kann. Vielleicht bleibe ich mal bei der Session jetzt. in der Session, ich wollte doch den zweiten Vortrag,
nee, vielleicht ist gut.
Auch schön zu hören. Könnte nochmal loben. Das war eigentlich
der erste Vortrag.
Also, der war, und zwar war der zu dem Thema, wie Theorien, da geht es um die Frage, wie Theorien gemacht werden, wie Theorien nicht nur in Sprache sozusagen verfertigt werden, sondern wie Theorien in Grafiken, in Visualisierungen und so weiter geschrieben werden. Und da hat Michael Guggenheim hat das ganz schön aufgearbeitet und hat einige ethnologische Studien, die auf Skizzen, Zeichnungen und so weiter beruhen und hat dann so die Transformationsprozesse, die über Skizzen sozusagen funktionieren, damit Theorie generiert wird. Das fand ich einen schönen, auch sehr wissenssoziologisch anschlussfähigen, aber eben auch wissenssoziologisch praxistheoretisches Denken zusammenbringt. Ich bin jetzt vielleicht mit der Actor Network Theory, die ihr verwendet habt, nicht ganz auf der Linie, aber trotzdem ein spannender Vortrag.
Aber super spannend. Ich meine, wenn man noch, ich erinnere mich immer daran, ich glaube, irgendwo in dem ersten, also im schützsinnhaften Aufbau oder so, irgendwo gibt es da auch so eine wunderbare Grafik, was halt damals möglich war, ne? Ein Kreis, da steht Subjekt. Und zweiter Kreis, da steht Objekt und dann ist so ein Pfeil. Das ist sozusagen, ne, heute würde man so eine Grafik, glaube ich, das wäre unterkomplex. Und ich glaube, heute können wir auch viel schönere Grafiken basteln. Das finde ich super spannend. Also ich bin ja ein großer Fan von auch so Information Graphics oder eben auch, ne, wie tut, das Denken ist ja nicht nur ein sprachliches, sondern auch ein visuelles, was ich in Schaubildern, in der Grounded Theory hat man ja auch immer sehr oft so Gesamt-Big Pictures, ne, die dann von außen als zu mechanisch abgewertet werden, aber da gibt es auch eine gewisse, sag ich mal, Ästhetik, ne, die berühmte Vierfelder-Tafel in der Typenbildung oder sowas, ist da so ein Beispiel. Wollen wir vielleicht nochmal so ein bisschen, weil wir zeitlich quasi so ein bisschen auf die Meta-Beobachtungen eingehen, das fände ich ganz spannend. Also, was ich wirklich sagen muss, was mich am Dienstag noch stärker als heute, vielleicht schleift sich das über die Wochen ab, aber was ich wirklich krass fand, weil ich am Dienstag ja auch selber so viel moderiert habe, war so dieses, wer ist sichtbar und wer nicht. Also noch nicht mal, was gibt's für lustige Zoom-Hintergründe, wobei ich immer toller finde, in die Wohnungen zu gucken. Das finde ich immer viel besser als die, ne, oder die weiße Wand, die ich natürlich auch manchmal gesucht habe. Aber ich fand das immer schön reinzugucken. Ich glaube, Jürgen Kauber hat dasselbe Bücherregal wie ich. Und das hat mich so ein bisschen gefreut, weil viele haben manchmal so schlechte Bücherregale. Die sind dann einfach nur so aus billiges IBA aus dem
von IKEA?
Jetzt gibt es billige Bücherregal aus dem IKEA, das ist IWA, und dann gibt's Billy, das ist sozusagen der Weg nach oben. Und ich weiß nicht, danach kommt wahrscheinlich Malm oder sowas. Ich bin mir nicht in der.
Ich möchte erwähnen, es gibt nicht nur IKEA, es gibt auch Ömax und Roller.
Es gibt auch andere, aber ich glaube, IKEA tut aber die meisten Stile, finden sich da, glaube ich, in dem IKEA-Logie sozusagen. Das ist das nächste große Ding. Nein, aber wo ich eigentlich hinaus wollte, ist so dieses. Ich habe mich immer gefragt, mache ich es an oder mache ich es aus? Ne? Wenn wir an den Eröffnungsvortrag denken, da gab es ja auch, fand ich auch spannend, ich glaube, gab es noch nie bei einem Kongress eigentlich so einen Aufruf zu so einer Art, sage ich mal, digitaler Kongressetikette, ne? So im Sinne von, zeigen Sie sich. schreiben Sie was, ja, so, ne, widmen Sie auf, also im Endeffekt widmen Sie Aufmerksamkeit, ja, seien Sie höflich, weil es natürlich digital so viel leichter ist. Und dann habe ich gedacht, okay, klar, das eine ist, jetzt abseits der Idee von, ne, wer seine Kamera anmacht, der will sich halt zeigen, Repräsentationsquatsch, geht es ja eigentlich, würde ich sagen, im Goffmanschen Sinne um Involvement Obligations, also die Kamera anzumachen, zeigt ein höheres Involvement zur Session, weil ich quasi sichtbar bin. Und das wäre eher was bei mir so, hatte ich das Gefühl, ich will das dann auch anmachen, weil das oft, und das habe ich selber auch erlebt, ne, gerade in der Diskussion, wenn man nur noch auf Namen, auf Kacheln guckt, ist das irgendwie doof. Und deswegen habe ich auf jeden Fall in den Diskussionen immer die Kamera versucht anzumachen, sofern es die Umstände zugelassen haben. Und dann habe ich aber festgestellt, was halt, sage ich mal, anders als jetzt im Realkongress oder Offline-Kongress ist, man ist die ganze Zeit sichtbar. Ja, also das heißt, ich sag mal, selbst als Moderator bei einem normalen Kongress, ja, da kann man mal irgendwie so dieses, sag ich mal, so aus der Maske fallen, ja, da kann man ja irgendwie so kurz, oder man verdreht die Augen, sieht ja eh keiner, weil die anderen hinter einem sitzen, ja, oder das geht natürlich nicht, wenn die Kamera an ist, jetzt kann man nicht für 2 Sekunden die Kamera ausmachen und dann wieder anmachen, das habe ich nicht beobachtet. Es hat aber, sag ich manchmal, zu so wie so starren Masken geführt, also die Leute frieren vor dem Bildschirm ein. Und das ist eine, sag ich mal, wir mögen ja Biologismen nicht, aber ich habe fast eine unnatürliche Haltung die ganze Zeit dann, das kann man jetzt natürlich im Audiellen nicht nachmachen, ne? Aber einfach so, dann guckt man halt aufmerksam und versucht ja nicht, ne, natürlich gibt es so positive Leute, lächeln mal oder trinken mal aus einer Tasse, aber und da, das ist das, wo ich dann das Gefühl hatte, wenn man so gerade eine Session, wo man Moderator ist, das heißt, ich will das dann die ganze Zeit auch anhaben und haben und nicht nur, dass ich denke, dass die anderen mich sehen, ich sehe mich ja auch selber, selbst während die Folien sind in diesem Viererkastel, das fand ich erschöpfend und das hat sich bei mir in so einen Clash gegeben, also die Involvement Obligations dessen, hey, ich will hier da sein und möchte quasi dem Aufruf der Vorsitzenden folgen versus, ich kann, es ist wirklich, es ist also wirklich
ein Punkt, den wir vielleicht auch nicht heute besprechen, wäre noch die Frage, inwiefern welche Funktion hat eigentlich welches Chatfenster, also bin in einen Raum gekommen und habe dann irgendwie eine blöde Frage gestellt, ob der Vortrag jetzt schon vorbei ist oder nicht, weil die hatten das Programm umgestellt und war halt irritiert. Das war übrigens euer Vortrag, Ajit. Der war dann plötzlich früher. Und dann ist aufgefallen so, oh, war das jetzt quasi das Hineinpoltern in den Vorlesungssaal und das laut hineinrufen oder war das jetzt doch eine Nebenbühne? Aber zu den Darstellungen, ich muss sagen, ich war von den Inszenierungen der Beteiligten eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also, es waren schon sehr viele Bücherregale, vielleicht mal eine Küchenwand, aber also ich saß dann irgendwann mal in dem Café vor meinem Apartment hier unten und hatte so eine grüne Pflanze hinter mir oder so eine Pflanzenwand, wo dann irgendwie auch lustige Kommentare sofort dazu kamen, weil das schon was Außergewöhnliches war. Und ich habe mir gedacht so, okay, also ich bin heute noch mal ein bisschen, übrigens auch empfehlenswert, sich einfach einen Vortrag, den man sich einfach nur anhören möchte, ins Ohr und dann auf dem Fahrrad fahren. Ich fahre gerade mit meinem Klapprad durch Amsterdam. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es viel cooler, das Video noch hier anzumachen. Also warum eigentlich nicht? Also gibt keinen Grund. Ich hatte das dann auch gestern tatsächlich bei dem Vortrag zu den Illustrationen oder zu den Skizzen. Da war ich gerade, währenddessen war ich kurz beim Einkaufen und ich war in so ein bisschen schäbigen Lidl hier und stand halt gerade irgendwie vom Kühlregal und habe mir gedacht, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne eine Frage stellen. Und man sollte halt Fragen mit Video stellen. Da dachte ich mir, okay, das wäre jetzt aber schon eine gewagte Inszenierung. Also aber sowas macht irgendwie keiner. Es gibt eigentlich das Standardformat, Leute sitzen aufrecht vor ihrem Bücherregal oder was weiß ich, vielleicht ein paar Einrichtungsgegenständen, vielleicht im Büro oder sie blenden vielleicht wildere Sachen durch irgendwelche Hintergründe aus. Aber richtig kreativ, mobil oder so waren sehr wenige. Oder eigentlich habe ich fast niemanden gesehen, bis auf eine Person, die vielleicht rausgestochen ist.
Aber wir haben ja... Ich wollte gerade sagen, wir haben ja unseren geheimen Favoriten, ne? Also ich meine, ich finde auch...
Nennen wir ihn mal Herrn B. Und zu Herrn B. Also, möchte oder? Ich einen Absatz aus der Taz vorlesen. Das habe ich mir extra rausgesucht, weil ich das sofort dran denken muss. Das sind 2 Absätze. Also trifft ihr auch die Situation? Die nun schon einige Monate dauernde Pandemie zeigt sich problematische Langzeitfolgen. Eine davon ist das Homeoffice. Das können wir jetzt auf Zoom übersetzen. Verwahrlosung. Immer mehr der Heimarbeiter und Arbeiterinnen wollen ihr Bett gar nicht mehr verlassen und sich stattdessen in der neu gewonnenen Bequemlichkeit einrichten. Bei den Videokonferenzen mit den Kollegen kann man die schlumpfigen Schluffis nicht gleich ausmachen, da nur ihr Kopf zu sehen ist. Ist aber immer die gleiche Tapete im Hintergrund oder dominiert ein Kopfkissen im Bildausschnitt? Wirkt der Konferenzteilnehmer ungewaschen oder unausgeschlafen? Hat er Federn im Haar? Welche 5-mal Ja sagen muss, hat es mit Sicherheit mit einem notorischen Bettbleiber zu tun. Diesen Typus des Bettmenschen hat es immer schon gegeben. Die prominentesten Dauerfläzer waren Thomas Hobbes, René Descartes und Winston Edward Churchill. Marcel Proust suchte die verlorene Zeit im Bett und Truman Capote blieb kaltblütig ganze Tage dort und behauptete kategorisch, nur im Bett arbeiten zu können. Und warum sitzen wir jetzt?
Ja, und warum sitzen wir jetzt? Also so mehr aus dem Bett. Ich finde auch, mehr aus dem Bett.
Das ist ein Plädoyer fürs Bett im Grunde genommen. Aber ich habe auch vorhin nochmal drüber nachgedacht, was du sagtest mit Kamera an, Kamera aus und so weiter. Und es ist natürlich auch umgekehrt so, dass sich das Anschalten der Kamera ja unheimlich diszipliniert. Und womöglich schlägt das genau in diese Praxis halt über, ja. Also dass wir halt die ganze Zeit halt wie so, naja, ich weiß nicht, festgetackert an unseren Stühlen, in unseren engen Räumen. Wir dürfen uns nicht vergessen, es ist extremst heiß gerade. Ja, es ist ultra warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch irgendwie ist, aber hier in Berlin hatten wir heute über 30 Grad. Und je nachdem, zu welcher Seite man raus sitzt, spürst du das halt irgendwie nach 3-4 Stunden tatsächlich auch. Aber es zwingt dich halt trotzdem dazu, eigentlich immer quasi on zu sein. Und zwar nicht nur auf Standby, sondern irgendwie sichtbar zu machen, dass du da bist und dass du auf jeden Fall aufmerksam bist. Übrigens, das ist nur letzter Punkt dazu, es ist vor 20, 30 Minuten mir gefallen, das mit der Maskengeschichte fand ich tatsächlich mir ganz spannend, nochmal nur dahingehend, hast du nochmal gesagt, Paul? Also
vor Äußeren,
getragen wird, um zu schützen oder umgekehrt, was hast du gesagt? Sich selbst zu schützen, aber es hat natürlich, naja, aber umgekehrt natürlich genauso. Also ich finde, es ist sozusagen nicht nur, dass ich das vom Außen geschützt sein oder vom Außen schützen, sondern das ist ja auch eine Form von, ich sag mal, sei es nur eine Form von Respektsbekundung, sei es eine Form von Achtsamkeit anderen gegenüber, dass du dieselbe natürlich irgendwie ebenfalls nicht irgendwie infizieren möchtest. Und das kannst du natürlich jetzt...
Also ich persönlich muss ich sagen, ich fand es auf jeden Fall angenehm, wenn genug Leute die Kamera anhaben, damit mindestens die erste Seite, wenn man durch die Teilnehmenden scrollt, voll ist. Und was ich finde, es ist auf jeden Fall unendlich viel lebendiger. Man sieht, dass Leute spontane Reaktionen auf Aussagen machen, was ich auch sehr schön fand in einer Debatte. Da wurde eine Frage aufgeworfen und man hat richtig gemerkt, dass 3/4 der zu sehenden Teilnehmenden nickten, wo man gemerkt hat, okay, das ist eine Frage, die viele bewegt hat und beschäftigt hat. Dann finde ich auch schön, ich habe 1, 2, 3 KollegInnen getroffen, gesehen und war so, ah, schön, dich hier zu sehen, so. Und es hat auf jeden Fall was anderes, etwas Verbindlicheres und man hat schon das Gefühl, dass die Leute, die mit Video da sind, auf jeden Fall zeigen, dass die da sind. Weil wenn man nur den Namen sieht, könnte das halt wirklich sein, der Fernseher läuft im Hintergrund, so. Ich bin aber auch tatsächlich zwischen beiden gewechselt. Und einmal meinte ich das durchaus als Solidarität mit den Vortragenden, weil es wirklich was ganz anderes ist, wenn ich da mit einem offenen Gesicht da bin und zeige, dass ich neugierig bin, als diese anonyme Wand. Und vor dem Hintergrund fand ich das schon angenehm, wenn sich Leute zeigen. Das ist natürlich, ich denke eher so, dass es den Leuten zusteht, dass sie die auch ausmachen können, damit halt nicht dieses Panoptikon entsteht. Aber wenn es um Solidarität geht und Verbindlichkeit und Integration oder so, finde ich diese Bildlichkeit schon schön. So.
Finde ich übrigens sehr spannend, weil das ja so ein bisschen, da erinnere ich mich so an mein Soziologie-Grundstudium, ne, so Allmendeklemme oder Trittbrettfahrerproblem. Also es müssen genug sich opfern, sozusagen auf den Altar der Visibilität, damit sozusagen die anderen so ein bisschen sozusagen die Chance haben, ne, so ein bisschen von diesem Darstellungsdruck abweichen zu dürfen.
Na, vor allen Dingen darf ich noch mal ganz kurz aufgreifen, wenn es darum geht, dass wir keinen Applaus haben. Jasmin Siri hat heute zum Beispiel immer, also es haben in verschiedenen Kontexten mehrere Leute gemacht, dass sie gesagt hat, man hört den stillen Applaus, so, ne? Aber dass da dann Leute klatschen visuell oder irgendwie optisch zeigen, so, hier ist Anerkennung, weil ich merke richtig, dass man hat ja auch mit diesen ganzen Vorträgen so ein Rahmungsding. Man fängt es an, man hört es auf, wo zeige ich Anerkennung und Respekt? Und dafür sind zum Beispiel die Bilder mit klatschenden Menschen schöner als die Digitalhände, wie ich finde.
Finde ich aber übrigens auch Kleidung gar kein unwichtiges Element. Wir hatten darüber schon mal zu Beginn gesprochen und wenn wir von Rahmung reden und was jetzt so zeremonielle Anlässe anbelangt, wie zum Beispiel eine Öffnungsveranstaltung, dann hat...
Ja, oder der Vortrag von Karin Knorzi.
Ja, das weiß ich jetzt. Da musst du
erklären.
Da musst du Infos liefern.
Mach ich.
Nee, ich habe ja den Vortrag von Karin Plotzi, da konnte ich ja heute nicht sehen. Aber ich konnte mich auf die Eröffnungsveranstaltung berufen.
Ah.
Und da konnte ja trotz allem.
Da musst du mich jetzt mal auch klären. Ich war da ja Co-Host und ich bin jetzt auch verwirrt, was du meinst.
Aber lass da erstmal Ajit ausreden.
Nee, hat auch heute. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute muss ich mich gar nicht mehr selber so viel hören. Ich höre euch auch schon ganz gerne so zu. Aber ich fand tatsächlich, es hat mir eigentlich doch mal geholfen, diesen Anlass als solchen zu wahren oder irgendwie auch wahrzunehmen, der ja eigentlich ist. Ja, also da kann ein Anzug und eine Krawatte und vielleicht auch ein ansprechendes Hintergrundbild bewirkt doch ein bisschen was von dem, was wir uns eigentlich vielleicht irgendwie auch von so einer Eröffnungsveranstaltung versprochen haben. Aber jetzt tatsächlich doch mal bitte mal zu Karin Knorr-Zettine.
Das war übrigens, ich finde, warum, das hätten wir eigentlich nochmal inhaltlich aufgreifen sollen, weil da waren, oder? Also keine Ahnung, das fand ich einen sehr... Das war ein Vortrag, der bei mir inhaltlich sehr gezündet hat. Also ich konnte dem gut folgen. Also Chapeau von ihren tollen Folien. Und ich finde auch die Art und Weise, wie sie gesprochen hat, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, ihrer Argumentation zu folgen. Der Clou ist, René war Host und die haben eine ganz schöne Neuentwicklung im Vergleich zur Eröffnungsveranstaltung eingebaut, nämlich, dass man auf jeden Fall in einer anderen Form Fragen vorstellen konnte und dass es auf jeden Fall man ein, zwei mehr Gesichter gesehen hat, beziehungsweise mindestens einmal einen Namen eingeblendet bekommen hat, sodass man das Gefühl hatte, andere waren auch dabei. Und René hat aber mit seinem grünen oder gelben T-Shirt auch da gesessen. Aber das fand ich auch. Ich dachte, du wolltest jetzt auf das T-Shirt von René zu sprechen kommen. Und er hat heute sehr schön den Podcaster irgendwie optisch inszeniert vielleicht. Das fand ich einen schöner Bruch mit dieser...
Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich bin vor allem deswegen irritiert, weil ich...
Und das von René, der über Professionalisierung so redet.
Gesehen hat.
Nee, man hatte wenn man... Das fing ja 2 Minuten zu spät an sozusagen und deswegen war man ja schon online und deswegen konnte man dich auch vorher noch sehen, als es darum ging zu sagen so... Dass du den Chat
organisierst. Oh, ich dachte, das wäre Hintergrund
gewesen. So in dem Kontext ungefähr. Ja.
Ja. Da hatte ich das ereilt, was viele schon ereilt hat auf dem Kongress.
Zu viele Bücherregale. Ich hätte auch erwartet, dass das nicht ironisch gebrochen wird. Also ich glaube, die meisten SoziologInnen wissen das ja schon mit dem Bücherregal im Hintergrund, dass immer so zur Selbstinszenierung da ist. Und es ist witzig, dass es trotzdem alle... Nicht alle, aber auffällig viele im Hintergrund haben oder sogar als
extra aufbauen, extra einspielen. Extra quasi das Regal in die Küche verschieben, damit es so aussieht.
Ja, im Übrigen möchte ich noch eine Sache, wo wir bei Etikette sind und übrigens die Blasiertheit. Wir könnten jetzt natürlich noch mal einen Bogen schlagen zwischen dem schönen Vortrag von Ruth und dem Thema der Blasiertheit. Und da könnte man jetzt auch eine Verbindung zur Netzetikette oder Zoom-Etikette der Anwesenheit, wer ist blasiert, wer zeigt sich und was weiß ich was. Aber einen kleinen Rant muss ich ablassen. Und zwar, also ich finde es unmöglich, dass Leute Vorträge halten und Diskussionen beitragen und so weiter. Seit einem halben Jahr machen wir jetzt hier Online-Lehre, ja, und machen Zoom und so weiter und so fort. Die Leute haben es noch nicht auf die Reihe gekriegt, sich ein Headset oder ein Mikrofon. Ich muss sagen, wir haben auch mit dem Mikrofon hier noch nicht alles perfekt immer hingekriegt, aber ja, haben es noch nicht auf die Reihe gekriegt, einen Vortrag zu halten, sondern sie schreien einfach aus einem halben Meter Entfernung in so ein mieses Notebook-Mikrofon rein und es knarrt und es hallt und es ist schlimm und Da werde ich wütend.
Aber da muss man ja anmerken, dass du in einer Debatte einen sehr schönen Konter bekommen hast. Also wo du, da ging es um einen Vortrag, wo du dann als Reaktion auf diese Anmerkung bekommen hast, in erster Linie ist es wichtig, dass es den Vortragenden gut geht. Weil man dann dem Gedankengang und dem Engagement der Erzählung oder der Argumentation besser folgen könne. Und das fand ich ganz hübsch, dass...
Das war kein Konter, das war ein ironisches Beispiel.
Don't think so.
Wie man es auslegen möchte. Aber ich wäre tatsächlich dafür, dass sie vielleicht doch so eine, also ich denke mal, das wird nicht der letzte Rant gewesen sein.
Aber das wird ja dann immer René sein, oder?
Was ist denn ein Rant?
Wie den Rant des Tages. Als Rubrik.
Wo rennst du denn hin? Bleib doch hier.
Den anderen schicke Mikros kaufen. Aber ich meine, ist das nicht, ich meine, zum einen ist die Frage, nicht alle können sich so schicke Mikros leisten. Und das zweite ist, ist das nicht Ageism? Also tut man da nicht sozusagen ältere Generationen ein bisschen ab, ja? Cancel Culture, René.
Aber für mich ist ja das kein Headset verwenden, ist für mich das mit
einem kann unter dem Headset unter nicht atmen, U-Bahn ich muss das absetzen.
Ja, also das ist quasi ein Äquivalent. Ja, aber das ist quasi, ist es dann Ageism, wenn Leute über einem bestimmten Alter einfach sagen, so, Maske im öffentlichen Raum brauche ich nicht?
Man weiß es nicht.
Ist das jetzt
vielleicht ist René ein kleiner
ist das jetzt Satire eigentlich?
Ich hätte noch einen Meter
Satire-Bereich, dass das jetzt alles so darf.
Kann sein, einer muss ja. Nein, ich hätte noch ein was, quasi ein bisschen so eine Beichte. Ich hab also quasi, um jetzt nicht wie René sozusagen Tugendverfechter, ich habe gegen die Zoom-Etikette verstoßen, gegen die ausgerufene. Und zwar hatte ich heute kurzzeitig wirklich so ein Problem und es führte dann dazu, und irgendwie fand ich es eine irre Erfahrung, die man, glaube ich, sonst nicht hat, dass ich quasi auf dem Laptop in der einen Session war und auf dem Handy in der zweiten, was ich dann dadurch geleistet habe, dass ich quasi den Kopfhörer so zur Seite und ich hatte quasi so den Knopf im Ohr rechts und über die Kopfhörer hatte ich quasi sozusagen eine Session. Zwar habe ich nur einen Vortrag lang gemacht, aber es war was, wo ich sagen würde, das geht ja sonst nicht. Ne? Man kann ja nicht zwischen zwei Räumen so springen, es sei denn, die Tür ist wirklich genau dazwischen. Und das war irre. Und zwar auch cool, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe sozusagen, klar, der Main-Focus lag auf dem einen und bei dem anderen habe ich mir sozusagen die Folien angeguckt zu bestimmten Parts. Das war dann auch schön, ich hätte gern beides gesehen und ich weiß, das ist nicht erlaubt, aber sozusagen, oder nicht gewollt.
Ich finde es.
Wir sollen ja aufmerksam sein.
Ist das so? Ich hatte mich, ja, das ist richtig. Aber ich meine, die Technik bringt ja die Möglichkeiten mit sich. Und ich habe tatsächlich heute auch kurz mal überlegt, ob das nicht auch ein gangbarer Weg sein könnte, mal zumindest mal bei den anderen mal reinzugucken. Weil das Problem ist ja das, was du bei jedem DGS-Kongress hast. Es sind immer schöne und interessante Veranstaltungen gleichzeitig. Und du kannst natürlich versuchen, räumlich zwischen den einen
obwohl
und den
anderen näher zu sitzen,
was da zeitlich oftmals ja gar nicht drin ist.
Und jetzt was ich interessant finde, ist, dass das, wenn du es mit einer Hardware machst, mit einem Rechner, dann funktioniert das erstmal nicht ohne weiteres. Also ich wollte einmal wechseln und dann hieß es so, und dann möchtest du jetzt das eine Meeting verlassen und dann war so, aha, okay, und da hat dann diese digitale Welt auf jeden Fall die echte nachgeahmt. Du bist mit deinem Endgerät bitte nur an einem Ort, so, ja.
Wobei ich aber sagen muss, also man kann das jetzt auch sehen, also man kann jetzt natürlich ganz idealistisch sagen, man geht in zwei Veranstaltungen, weil man sich so interessiert für zwei Veranstaltungen. Aber ich meine, das ist ja auch kulturelles Kapital. Man wird gesehen, der ist also in diesem Feld aktiv. Da interessiert sich ja jemand also für Körpersoziologie. Oh, da interessiert sich aber jemand für Indikatorenforschung und so weiter und so fort. Also Anwesenheit signalisiert ja auch Interesse, aber auch Dazugehörigkeit und gibt kulturelles Kapital. Jetzt könnte man das natürlich
in
ganz
strategisch
machen, sich in verschiedene einloggen. Ich muss sagen,
du warst gestern zweimal eingeloggt in derselben Veranstaltung. Da habe ich mich gefragt, was für Kapital wolltest du denn da
doppeln? Ja, genau das. Also die Strategie ist natürlich sofort aufgeflogen und wurde entdeckt, dass Leute denken,
so. Ja, oder zwei Kameras, einmal Seitenansicht, einmal frontal so.
Nein, es hatte einfach einen technischen Grund, weil meine Kopfhörer am Notebook irgendwie Probleme gemacht haben, Bluetooth-Dings da plumps und dann habe ich das Handy dazu genommen.
Aber das ist vielleicht eine ganz gute Brücke, was ich nämlich gerade auf der einen Seite total faszinierend finde und ich immer drauf gucke und auf der anderen Seite finde ich es auch richtig gruselig, sind die Einschaltquoten, die wir auf einmal haben. Dass man bei den Veranstaltungen, wo man sehen kann, welche Teilnehmer da sind, hat es so, also mich das ist wie so ein komischer Fetisch, dass man wirklich auch guckt, so bei welchem Vortrag geht es jetzt, geht die Einschaltquote hoch oder runter und so. Das finde ich so ganz schräg perfide, also wirklich so eine ganz komische Konsumlogik, die damit reinkommt, wo man richtig gucken kann, bin ich jetzt hier eigentlich im attraktivsten Panel oder so, ist das jetzt hier der heiße Scheiß? Und das finde ich so auf der einen Seite anziehend, so ganz komisch und auf der anderen Seite auch erschreckend gruselig, dass auch diese Teilnehmendenzahl, die man dann auch so sagt und so, die was eine ganz andere Dynamik bekommt, als wenn man co-präsent da ist und man dann auch guckt, wer ist eigentlich da oder so, oder Raumwechsel sind nicht ohne weiteres möglich, oder ich weiß halt nicht, sind hinter allen Einschaltquoten sozusagen real existierende Menschen, die zuhören, aber also das würde ich gerne aufgreifen, weil mich das auf jeden Fall ganz, das ist mir ganz komisch unter den Fingernägeln
juckt. Aber gab's das
nicht? Man sowas?
Gab es das nicht früher auch? Also ich weiß nicht, wenn du so in so einen Raum kommst und der platzt quasi aus allen Nähten, das nicht auch, sag ich mal, wie du in so einen Club kommst und denkst, boah, hier geht's gleich ab oder so. Also da habe ich auch so Erinnerungen an frühere sozusagen Offline-Kongress-Sessions, wo dann soziologische Theorien oder so, irgend so eine Sektionsveranstaltung, vielleicht auch in einem zu kleinen Raum gesteckt Mainstage. Oder so, und dann platzt das aus allen Nähten. Und wenn dann noch einer sozusagen Feuer gibt, da habe ich mal bei einem schönen Messerkampf zugeguckt, wenn dann noch einer Feuer gibt, dann ist das natürlich irgendwie cool so. Das peitscht die Leute vielleicht auch an. Also ich glaube, das passiert auch. Das Ding ist natürlich, dass wir es jetzt mit so einer Zahl haben, ne, dass die, wo dann Leute sagen, hey, wir freuen uns über unsere 125 Besucher in unserer Session, voll cool. Und dann denkt man, boah, bei uns waren nur 50 oder so. Oder 40 oder 3. Das macht es natürlich quantifizierbarer irgendwie.
Na, warte ganz kurz.
Ja, es fehlt noch die Live-Evaluation, die wir ja auch von anderen akademischen Großevents kennen, wo man danach Fragebögen ausfüllt und dann streng bewertet.
Was ich aber, also ich finde, es hat halt auf jeden Fall nochmal mehr was vom Fernsehen. Also wir reden jetzt hier von einer Nummer, die abstrakt bleibt. Ne? Also es geht nicht darum, dass Leute sich rausschleichen oder auf welche Art und Weise sie rausgehen, dass sie sich nochmal entschuldigen oder nicht. Also wir wissen nicht, was hinter diesen Zahlen steht und auf verschiedenen Ebenen nicht. Und was ich halt so geschräg finde, ist dieses, während ein Vortrag läuft, zu gucken, ob Zahlen hoch oder runter gehen oder so. Also das hat sowas, also für mich ist das das hat so eine Fernsehdimension für mich. Bloß, dass ich normalerweise bei meinem Fernsehprogramm auch nicht weiß, wie viele zugucken. Ich habe keinen Fernseher. Aber ja, also ja.
Das musst du heutzutage nicht mehr flüstern.
Naja, du schaust bestimmt mit deinem Notebook Netflix.
Das lassen wir so stehen. Okay.
Okay, wir sind, glaube ich, langsam in der Schlusskurve. Worauf freut ihr euch denn für die nächsten 2 Tage? Oder
auch für also ich fände so, also wir jetzt sind ja jetzt vor allem Donnerstag, Freitag, ne, den wir jetzt sozusagen noch vor uns haben, so wetterberichtstechnisch. Ich glaube, was ich auf jeden Fall spannend finde, es gibt ja diese Ad-Hoc-Gruppe, wie Digitalisierung Akteurs- und Kommunikationsbegriffe herausfordert. Das finde ich, glaube ich, nochmal spannend, wenn es so ein Digitalisierungspanel gibt.
Ja, das ist der Ad-Hoc-Gruppe aus der soziologischen Theorie zur Digitalisierung. Die hatten ja schon 2
Tagungen. Ja, das verspricht, glaube ich, immer spannend auf der Bühne. Ne? Dann natürlich, oder klar, immer noch freuen wir uns quasi auf irgendwie Reckwitz Rosa Löw. Das ist ja dann auch morgen Abend. Und was ich noch spannend finde, weil ich ja immer methodische Sachen spannend finde, die Sektion Wissenschafts- und Technikforschung, die sich so ein bisschen mit, sage ich, digitalen Daten und methodischen Herausforderungen beschäftigt. Und ich meine natürlich sozusagen, das ist, glaube ich, die einzige Ad-Hoc-Gruppe, die sozusagen den Nagel auf den Kopf trifft, weil die vor Corona sozusagen eingereicht haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, nämlich die Ad-Hoc-Gruppe zu Viren, globale und lokale Nebenwirkungen. Ja, die können sich sicherlich auch einer gewissen Beliebtheit erfreuen. Ja, die muss man über die Errata suchen. Da muss ich sagen, ich hatte auch ein bisschen das Problem, ne, bei unserer Joint-Session quasi Sektion Jugendsoziologie, Kindheit und Altern, dass quasi der Link natürlich in der PDF nicht funktioniert hat und jemand dann, da habe ich auch mich so gefragt, ne, ist es dann, wenn man es dann nicht findet, also nicht, klar, kann passieren, ne, bei 300 Links oder so, die da irgendwo in dieser PDF rumschwören, dass da einer mal irgendwo falsch gesetzt ist, aber sozusagen, ne, das führt dann auch dazu, wenn du nicht gleich reinkommst. Zum einen denkt man die ganze Zeit, bin ich zu doof, also ist das der falsche, so, ne, bin ich am falschen Ort, was ja eigentlich gar nicht geht. Aber das andere ist natürlich, dass man dann denkt, oh, dann gehe ich vielleicht doch in eine andere Session, ne, so, dass man dann natürlich dann vielleicht, ich sag mal, da war das eine gewisse Hürde, die man überspringen musste. Dafür waren dann sozusagen super motivierte Leute da.
Ja. Zu den Fehlern muss ich übrigens noch sagen, nochmal dicke Props an Marco und Stefanie. Ich habe heute mit Marco gesprochen und ja, die machen den Support zu zweit. Man stelle sich mal so eine normale Soziologie-Tagung vor. Das sind 40 studentische Hilfskräfte, die irgendwie den Leuten sagen, wo sie hingehen müssen, wie sie ihr Notebook anstecken müssen und so, wo es einen Kaffee gibt und was weiß ich was. Klar, es ist jetzt vielleicht alles online ein bisschen anders, aber 2 zu 40.
Ja, oder 2 für 2000. Ja,
krass.
Total.
Und die machen jetzt im Schichtbetrieb. Ja, und die machen jetzt im Schichtbetrieb den Support. Und also,
wobei da.
Wow. Die sollte man danach auf einen. Ja.
Mehr als digitaler Applaus auf jeden Fall verdient. Nein, aber da, ich meine, da merkt man, da mindestens kommen dann natürlich, sage ich mal, diese Reparaturnetzwerke, ne? Also der Discord-Server oder Twitter sind da schon Dinge, wo dann, oder dass man dann in eine WhatsApp-Gruppe schreibt, ne? Seid ihr schon drin, kommt ihr rein oder so? Oder wo ist da nochmal der Link, wo ist das Passwort? Das hilft, federt, glaube ich, auch nochmal was ab.
Was ich irgendwie mir noch wünschen würde, ist, dass wenn diese Vorträge oder diese Sitzungen, die Sessions vorbei sind, ist das so schräg, dass es dann irgendwie aus ist. Also ich sitze da oft und dann sitzt man auf einmal im leeren Zimmer. So, und auf einmal ist so wirklich so, dein Kopf ist erstens voll mit Eindrücken. Was ich mir da manchmal gewünscht habe, ist, dass man noch im Raum bleiben kann und dass die nicht so schnell weg sind. Das hat verschiedene logistische Probleme, aber tatsächlich fand ich diese kurzen Vor- und Nachtalks, die waren auch sehr hilfreich, um irgendwo reinzukommen und irgendwo rauszukommen. Und das fand ich zum Beispiel in der einen, in der Sitzung, von der ich erzählt hatte, wo der Chat gut gelaufen ist, da passierte dann auch sowas, dass es darüber hinausging. Also können wir jetzt zusammenarbeiten? Entsteht da vielleicht eine Projektmöglichkeit? Habt ihr da noch Ideen, wie man sich da verkoppeln könnte? Sowas, finde ich, fällt jetzt gerade ganz systematisch weg durch dieses Vorher und Nachher, dass man so um Politik zusammen und sowas sprechen fehlt. Und ich dachte eigentlich, ich hatte ganz oft das Bedürfnis, im Raum bleiben zu können. So. Wobei man sich auch gleichzeitig schräg fühlt, dass man bei Leuten ist, wo man denkt, die sollten jetzt unter sich vielleicht sein wollen, bleiben, so, ne? Ja. Das muss ich nochmal gesagt haben an dieser Stelle.
Tschüss. Tschüss, dann mache ich jetzt mal die Aufzeichnung aus. Tschüss.